wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der liebe Justin Hornbach und der...
Herrn Ratzak. Servus Justin und alle Zuhörer draußen.
Genau, heute haben wir mal wieder eine ganz besondere Folge, denn heute reden wir um Sound in der Popmusik, in der Rock- und Popgitarre, und dafür haben wir uns einen Gast hier dazu geholt. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, ihr habt seine Stimme schon oft gehört bei uns und er ist dafür prädestiniert, der liebe Nico Schliemann.
Hallo, hallo.
Hallo Nico.
Diese erotische Stimme frühmorgens um 10 Uhr.
Ich kann noch, ich kann noch ein ganz kleines bisschen näher ran und noch versuchen, noch tiefer zu reden.
Ja, komm noch näher. Besser.
Also, ich pitch das in Post noch ein bisschen runter und komprimiere es noch ein bisschen härter.
Unbedingt.
Und dann, ihr wisst ja, ne? Sex sells und so.
So, heute reden wir nämlich nicht nur, wir werden auch ein bisschen was hören, weil der liebe Nico hat einiges vorbereitet, kam mir gerade schon an, hat gemeint, wollt ihr den Amp haben oder wollt ihr den Sound haben? Wir haben gesagt, wir nehmen einfach mal alle.
Alles.
Denn wir reden heute über, wie kreiert man eigentlich einen guten Rock- und Pop-Sound? Doch vor allem halt eben aus diesem, ich sag mal, aus der Situation des Gitarrenspielers in einem Pop-Ensemble, vielleicht für eine Sängerin, vielleicht in der Pop-Band. Wie tut sich so ein Sound am besten gestalten, zusammenstellen? Ist für uns alle ja auch irgendwo wichtig, weil ich glaube, viele von den Zuhörern da draußen oder wir Gitarristen generell, wir kennen die Situation, wir spielen in Top 40 Coverbands, wir spielen als Session-Musiker bei Pop-Artists und haben halt eben nicht mehr den Job des Leadgitarristen, der die ganze Zeit vorne in der Bühne steht und sich einen abfrickeln kann, was sehr traurig ist, aber so ist das halt leider im Business manchmal. Da mussten wir alle schon durch und ja, der Nico geht da immer wieder gerne durch, er hat sich da seine Leidenschaft so aufgebaut und deswegen, naja, legen wir da mal los. Die erste Sache, die natürlich kommt oder das erste, was für uns jetzt wichtig ist, ist, Nico, was würdest du sagen, was ist der Grundbaustein, die essentielle, ich sag mal, das essentielle Mindset, wenn es darum geht, einen Sound in einem Pop- und Rock-Bereich zu kreieren, wir als Gitarristen. Wo ist eigentlich unsere Position? Wo stehen wir da eigentlich?
Das ist schon mal eine sehr weit gefasste Frage, würde ich jetzt behaupten. kommt immer drauf an, aus welchem Standpunkt du das siehst. Also was entscheidet, wie ich an meinen Sound rangehe? Also das Erste, was natürlich entscheidet, ist, ich bin im Bandkontext unterwegs. Und die allererste Regel ist für mich immer, es ist jetzt gar keine so ein Soundding, sondern wirklich eher vielleicht, was das Thema angeht, was spiele ich denn, also was ein Part angeht, das erste Regel ist immer, komm nicht dem Gesang in die Quere. Mhm. Also, keine Ahnung, wenn ich mit einer Sängerin spiele, dann versuche ich mich jetzt nicht in einem harmonischen Bereich zu bewegen, in dem sie gerade singt. Ja? Und wenn ich das mache, muss ich extrem vorsichtig sein, dass ich nicht so in die Quere komme, dass ich irgendwelche Töne spiele, die sie rausbringen. Also, dass ich jetzt nicht irgendwelche Töne in meine Lines reinlege, die einen Halbton oder ganz zu neben ihren Tönen sind, um sie komplett auseinanderzunehmen, dass sie dann keine Chance mehr hat, sich irgendwie zu orientieren oder zu intonieren, sage ich jetzt mal, wenn ich was singen muss. Das ist so das Hauptding. Also, es ist immer... Ich finde, es ist so ein Mischding. Es ist immer so ein Ding, okay, was für einen Sound benutze ich und was für einen Part spiele ich? Weil alleine kannst du es nicht sehen. Es ist immer die Kombination von beiden. Es kommt immer auf den Kontext an.
Die Bandbesetzung auch, ne?
Auf die Bandbesetzung kommt es. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich versuche tendenziell immer so ranzugehen, dass ich meine Standardbank an Sounds, egal ob ich ein Amp-Setup spiele, ob ich ein Camper spiele, ob ich Quad Cortex spiele, ob ich Helix spiele, das ist scheißegal. Mein Grundsetup ist so, dass ich immer unterschiedliche Grundsounds abrufbar habe auf unterschiedlichen Zerrstufen. Also darauf baut für mich erstmal alles auf, weil das nachher das Ding ist, wo ich je nach Songpart und je nach Intensität der Musik entscheiden kann, wie viel Zerre und wie viel Attitude das Ganze im Endeffekt haben soll. Ja? Und ich gehe mal kurz auf meinen...
Nico hat ein paar Soundsachen für uns vorbereitet.
Ich glaube, ich bin jetzt auf dem... Das ist Quad Cortex, genau, richtig.
Genau. Ich lache, dass jetzt ein Cortex spielt.
Nein, das ist einfach nur.
Ja, der Nico hat hier dick aufgefahren, das könnt ihr alles gar nicht
so
sehen.
Ja, so ein bisschen. Ja,
schon also, obwohl er im Umzugsstress ist.
Ja,
obwohl er
im Umzugsstress ist. Man muss ja sagen, ich sitze ja im Studio hier, deswegen ist ja, es ist ja alles da, es ist ja alles verfügbar. Mein M-Rack ist fest verkabelt, ich habe einen M-Switcher hier, ich habe mein Pedalboard unten liegen, ich habe den Camper hier M-Rack, ich habe mein Quad-Cortex-Board hier noch aufgebaut und habe halt alles verbunden. Ich habe genug Inputs an meinem Audio-Interface, deswegen ist das alles. Ich habe einen Lele ABC-Switcher, wo ich hin und her schalten kann zwischen den Geräten cool. Und den Rigs im Prinzip. Das ist auch eine Art, wie ich im Studio gerne tatsächlich arbeite, weil es einfach schnell gehen muss. Und mir ist es egal, ob ich jetzt, wenn ich einen Sound mit dem Amp hinkriege, dann nehme ich es mit dem Amp auf. Wenn ich es mit dem Amp nicht hinkriege und was anderes benutze, benutze ich was anderes. Ich bin da nicht, ich lege mich da nicht fest, wenn es funktioniert. Es muss funktionieren im Kontext. Mhm. Und ich bin jemand, der dann versucht, einfach so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie viel Pegel hier rauskommt, weil ich jetzt gerade auf die anderen Sounds geswitcht habe. So ein typisches Preset bei mir sieht so aus, dass ich einen Clean Sound habe. Der ist jetzt nicht mal ganz clean, sondern so ein bisschen. Das sind jetzt die Tour-Sounds von mir für Jeannie Meyer zum Beispiel. Da kommt schon der erste Punkt rein, den Fabian vorher gesagt hat, es kommt auf die Besetzung an. Ja? Bei mir ist es jetzt meistens so, wenn ich in der Besetzung spiele mit zwei Gitarren und es nicht Martin ist, der die andere Gitarre spielt, wo ich ganz, ganz viel Rhythmusgitarre spiele, wo er nicht spielt. Wenn ich mit zwei Gitarristen spiele, fahre ich normalerweise Mono. Mhm. Ja, bei Martin fahre ich trotzdem Stereo, weil ich ganz, ganz oft viel Fläche mache, wenn er soliert und ich unten drunter Platz habe oder ich Rhythmusgitarre spiele, wenn er singt und nicht spielt, also gerade bei Rebel Yell oder sowas. Und bei Genie ist es so, wir sind mit zwei Gitarren unterwegs und da sind meine ganzen Sounds mono ausgelegt und deswegen wird es hier auch keine großen Stereo-Effekte geben, also es ist so roundabout so ein Clean Sound. Und ich habe von jedem Sound, oder dann geht's auf den Breakup-Sound.
Ganz kurze Zwischenfrage, das heißt, du bist bei der Künstlerin mit zwei Gitarristen auch unterwegs?
Ja.
Und der andere Gitarrist fährt auch nur einen Mono-Sound?
Der fährt auch Mono-Sound, ja, weil es macht keinen Sinn, okay. Wenn wir beide Stereo fahren, ja, und dann kommen wir uns das gegenseitig
zu matschig dann, ne?
Genau, ja, richtig. Ja. Mhm. Und da macht es dann eher Sinn, auf Mono zu gehen. Und wie gesagt, Clean-Sound ein bisschen mehr. Wichtig ist für mich tatsächlich bei solchen halb angezerrten Sounds immer, dass ich über die Anschlagstärke steuern kann, wie viel Drive ich nachher habe. Dann habe ich einen Grunge-Sound und einen Drive-Sound für die härteren Sachen. Und es sind wirklich nur Unterschiede im Zerrgrad. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt anfange hier EQ-Sachen hinzudrehen oder so, weil ich versuche, die ganzen Modeler-Geschichten auch so zu behandeln wie ein Amp-Setup. Also ein Amp, wo du quasi zwei Kanäle hast. Du hast einen Clean-Kanal und du hast einen Zerr-Kanal. Und wenn du Glück hast, hast du für einen Clean-Kanal einen extra EQ. Und wenn du Pech hast, hast du keinen. Und dann musst du mit einer Amp-Einstellung irgendwie hinkommen und hast der Luxus, den ich habe mit den der Luxus hier mit den abrufbaren Gain-Stufen ist ja schon das programmierbare Amp-Setup quasi. Ja? Mhm. Aber ich versuche halt einfach den Sound vorne raus konstant zu halten. Also jetzt gerade für live, weil es für einen Mischer viel einfacher ist, wenn eine Art von Sound kommt und nicht 100.000 verschiedene Sounds. Ja.
Okay,
also
absolut.
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du jetzt als Gitarrist da sitzt und sagst, hey, ich hab so eine Modellerkiste, egal was es ist, und ich hab die Möglichkeit, für meinen Clean Sound einen Fender Amp zu benutzen. Ich kann für meinen Breakup Sound einen Vox Amp benutzen. Ich hab meinen Crunch Sound, einen Marshall Sound und hab 5150 für meine Heavy Sounds und für meinen Solo Sound benutze ich noch einen Soldano. Ja?
Chaos
vorprogrammiert.
Genau. Dann hast du nur zwei Sounds, dann ist dein Clean Sound ein bisschen zu hell oben rum und dein Crunch Sound ist ein bisschen zu mumpfig. Dann steht dein Mischer vorne da und kriegt das über einen Kanal vorne oder über zwei Kanäle. Und er kann sich nur aussuchen, okay, welchen von beiden Sounds schraube ich jetzt scheiße oder lasse ich es einfach. So. Würde ich es in der analogen
Welt. Habe ich gleich Hausaufgaben und werde erstmal einiges in meinem Camper-Setup verändern, weil
wie machst genau denn, so. Wie machst du es denn zum Beispiel mit den Impulsantworten? Nimmst du wahrscheinlich auch dieselbe oder
hast du da unterschiedlich? Grundsätzlich immer. Ich gehe immer, also wenn ich ein IA benutze, es ist immer fürs komplette Set, ist es die gleiche Box. Ja, weil das ist auch mehr als 50% von dem Unterschied, was Sounds angeht, ist die Färbung durch die Box irgendwie und das ist auch, sollte auch konstant bleiben. Also ich habe auch für unterschiedliche Projekte habe ich unterschiedliche Sachen angelegt, weil du willst auch nicht jeden Tag Pizza essen. Aber es ist halt so, wenn ich mich für ein Projekt, also wenn ich ein Session-Cover-Gig spiele, spiele ich den ganzen Abend die gleichen Sounds. Wenn ich ein Projekt spiele mit Künstler XY, habe ich die Sounds dafür vorbereitet. Die basieren alle auf dem gleichen Preset. Selbst wenn ich pro Song nachher ein Preset angelegt habe, die Sounds bleiben immer identisch. Die Grundsounds, weil ich nicht möchte, dass mein Sound sich so arg über den Abend hinweg ändert. Das macht keinen Sinn. Also ja, ich gehe vielleicht.
Ohr. Das Ohr macht einen, spielt einen dann auch gerne Streiche. Ne? Dann kannst du hinterher nicht mehr zuordnen
das, was klingt gut und was nicht. Vor allem ist es ja auch so, wenn du, dann lass es so sein, dass du in einer Location spielst, wo du mit irgendwas Probleme hast. Dann kann ich global irgendwie Bässe ziehen. Also ich kann Global EQ rangehen oder irgendwas und kann dann Bässe cutten oder obenrum cutten, weil irgendwas unangenehm ist oder weil der Mischer danach fragt. Und wenn du jetzt 150 verschiedene Sounds machst, dann musst du in jedes Preset reingehen und musst das ändern. Und das ist ein Riesenaufwand. Hölle. Und es ist, du bist ja live, du bist ja auf Tour immer unter Zeitdruck. Also auch beim Proben oder so. Man will ja, dass es schnell geht. Und deswegen ist es bei mir so, wie gesagt, es gibt jedes Preset sieht so aus, also dass ich 4 oder 5 Grundsounds habe, so wie hier. Und dann habe ich das Gleiche eigentlich nochmal versehen, bloß mit Effekten. Also quasi Clean Sound mit Hallo Delay. Dann das ganze Breakup-Sound auch noch mit. Ich meinte, das müssten punktierte Achtel sein wahrscheinlich.
Ja, ja.
Ja, genau. Also, dass man halt einfach so diese... So diese typischen generischen Sounds einfach schon mal abrufbereit hat und dann habe ich die Crunch und High-Gain-Sounds immer nochmal als Lead-Sounds
Sind die dann geboostet als Lead-Sounds?
Auf jeden Fall, die sind, ich habe hier anliegen quasi 4 dB Boost.
Mhm. Ja, sehr gut.
Ja, und das ist auch so am...
Aber auch kein Mittenboost jetzt oder sowas.
Nein, ne? Das ist nur Lautstärke. Boost, ne? Das ist nur Lautstärke. Lautstärke. Mitte, okay. Mitten würde auch funktionieren, aber es ist so, ich hab's tatsächlich gerne wirklich, dass ich. Weil ich. Du musst halt einfach auch davon ausgehen, dass du vielleicht nicht immer einen FOHler dabei hast, der genau weiß, wann die Gitarren-Soli kommen oder so. Und es ist immer blöd, wenn die dann. Ich meine, 4 dB vorne raus auf die PA ist jetzt auch nicht genug, aber es reicht, um die Gitarre so ein bisschen nach vorne zu pushen und er wird dann relativ schnell noch nachziehen vorne, was er noch braucht, also was er noch mehr braucht, weil mehr als 4 dB auf dem In-Ear ist jetzt auch unangenehm.
Und das wäre auch das meine nächste Frage gewesen. Ihr arbeitet ja auch komplett In-Ear.
Ne? Meistens, ja.
Das heißt, ihr habt ja euer eigenes System und habt dann euren eigenen Mix und den schickt ihr dann quasi an den FOH raus, oder?
Nee. Es ist grundsätzlich so, dass wenn du ein eigenes Monitor-Setup fährst, dass du meistens entweder einen sogenannten Split fährst, dass du sagst, du greifst alle Signale ab auf der Bühne und splittest sie und schickst die unbearbeitet ans FOH.
Ja, genau, das meinte ich. Das
genau,
meinte ich.
Richtig. Ja. Ja, genau. Ja, und wir machen unseren dann Monitor-Mix dann selber. Also momentan ist es aber so, dass die meisten Acts irgendwie ein X32 oder irgendein Digitalpult auf der Bühne haben, was Dante kann. Dante ist ein digitales Protokoll, wo Audiosignale über Netzwerk hin und her geschickt werden. Mhm. Das heißt, du kannst ab dem Punkt, wo irgendwas in dem Mischpult ankommt, kannst du dieses Signal abgreifen und kannst es überall im Netzwerk hinschicken. Das heißt, das Monitorpult und das FOH-Pult sind mit einem Netzwerkkabel verbunden und du kannst die Signale direkt, ohne analog zu splitten, direkt digital abgreifen.
Ja. Das Behringer X32 ist da so ein...
Zum Beispiel das X32, Ding, M32, auch alle möglichen Digico-Pulte, hast du nicht gesehen. Also es ist ja alles mittlerweile irgendwie Dante-kompatibel. Mhm. Genau. Und das ist so das Ding. Und das ist so das Ding, High-Gain-Sound gibt es da noch. Und bei mir ist so, ich habe die Lead-Sounds gerne mit einem Viertel-Delay und alles andere gerne mit punktierten Achteln. So einfach, weil man dann doch bei den Rhythmus-Parts, bei den clean Sachen dann doch auch eher... doch eher Achtelig spielt und dann füllen die Dinger so ein bisschen U2-mäßig auf. Mhm. Das ist einer meiner Ansätze, wenn ich mit einem anderen Gitarristen spiele, dann fahre ich Mono. Was vielleicht auch einigen auffällt, ist, ich benutze gar nicht so viel Gain. Also es ist doch jetzt, wenn ich meinen High-Gain-Sound nehme, das ist eher so 800er Marshall-mäßig. Mhm. Also ich versuche da nicht mit zu viel Gain ranzugehen. Mein Lead-Sound ist noch ein bisschen geboostet, aber viel ist es nicht. Und was ich auch versuche, ich versuche meine Sounds untenrum nicht zu fett zu machen. Einfach,
was meinst du mit fett?
Weil im Bandkontext wird das untenrum einfach nicht gebraucht.
Das heißt, dafür ist nicht der Bassist da. Klaus in die Frequenzen dann.
Ich habe einen Low-Cut sitzen überall.
Mhm. Okay.
Ja. Mhm. Und ich bin mit meinem Low-Cut bei. Wo ist er denn? Ich weiß es nicht.
100.
Wo ist der Low-Cut?
Roundabout 100. Hast du ihn versteckt? Roundabout 100 müsste es auf jeden Fall sein. Irgend sowas in die Ecke.
Okay.
Ja.
Nochmal kurz eine Frage wegen den Amps, die du da hast. Ja. Du hast für das komplette Abend quasi ein Amp-Setup oder wechselst du in einem Song vielleicht mal einen anderen? Nee, das bleibt komplett ein Amp.
Es ist wirklich extremst die Ausnahme, dass es bei mir vorkommt, dass ich komplett mal einen Amp switch.
Mhm. Okay. Dafür hast du halt auch einen konstanten Sound. Ne?
Richtig.
Die Leute auf jeden Fall dankbar für und besonders die Bandmitglieder. FOH, ja, und die auch.
Ja, tatsächlich am meisten der FOHler. Mhm. Also das ist so das Hauptziel. So, weil auch hier wieder, wie gesagt, du kannst nicht immer sicherstellen, dass du einen FOHler dabei hast, der nur für das Projekt zuständig ist, der das ganze Material kennt. Und lass es nur sein, dass du hast einen Act mit zwei Gitarren, Schlagzeug, Keyboards, Bass, Gesang, vielleicht sogar Backing Vocals und dann hast du noch ein bisschen Tracks, die mitlaufen. Dann hast du einen FOHler, der als Aushilfe dabei ist. Der steht dann da und weiß, okay, alles, was auf der Bühne ist, ist irgendwie klar, aber dann kommen noch Tracks und er weiß nicht, was von den Tracks kommt und dann kann er sich nicht nebenher noch kümmern, oh scheiße, mein Gitarrist benutzt gerade andere Sounds, das klingt gerade irgendwie nicht. Weil du willst den Fokus ja möglichst schnell weg von dir kriegen. Ja, dass er sich um deine Sounds kümmern muss, weil der hat einfach während der Show sich um die Vocals zu kümmern, hat Vocal-Effekte zu fahren und alles mögliche Zeugs. Das ist so ein Ding, wo ich versuche, deswegen auch der Boost für die Lead-Sounds oder so, dass die Sachen einfach lauter werden und dass der sich da vorne nicht drum kümmern muss, einfach nur um dem FOHler irgendwie so viel Arbeit wie möglich wegzunehmen. Auch das die Sache mit dem Low-Cut. Mein erklärtes Ziel ist immer, dass der FOHler meinen Regler nach oben schiebt und eigentlich nichts mehr dran machen muss. Vielleicht setzt er seinen Low-Cut vorne am Pult anders als ich, weil ich habe den gerne so um die 100 Hertz rum, 100, 110, irgendwas zwischen 90 und 110 Hertz, je nachdem, wie die Kurve abschneidet. Weil ich möchte, dass es auf dem In-Ear bei mir schon noch drückt. Ja, also ich möchte nicht eierlose Sounds untenrum haben. Es kann sein, dass es vorne raus auf der PA bei Lautstärke schon ein bisschen zu viel ist. Deswegen wird der Low-Cut vorne meistens anders gesetzt. Mhm.
Na gut, aber es geht ja auch um das Spielgefühl, ne? Im In-Ear ist
ja wichtig. Ja, genau. Ja. Gut, ich meine, bei Genie habe ich jetzt immer eine Box noch mit bei. Also auch genau wie bei Martin auch. Also
die sind
auch laut. Und einfach um ein bisschen diesen physischen, das haptische Feedback von der Gitarre auch auf der Bühne noch zu haben. Genau. Ja. Die Box ist auch nicht mikrofoniert, die ist völlig unwichtig. Also ich könnte die auch weglassen. Genau.
Also es macht mega Sinn, das mit dem AMM. Ich meine, die Versuchung ist da, wenn du halt ein Modeling-Amp hast. Ich weiß noch, wo ich meinen allerersten Modeling-Amp mal bekommen habe. Da habe ich auch jeden Sound einen anderen Amp gefühlt benutzt. Das war damals der Wetter 2 von Line 6. Der konnte ja zwei Amps gleichzeitig aufbauen. Ja,
natürlich, klar.
Und dann immer Dual-Setup. Zwei unterschiedliche Amps. Ja, klar. Das war dann natürlich mal sehr spaßig. Aber ich glaube, für jeden FOH jetzt in Retrospektive ein absoluter Horror.
Albtraum.
Macht Sinn. So habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, tatsächlich. Das heißt,
ja, es ist halt immer die Frage. Wie gesagt, wenn du einziger Gitarrist in der Band bist, dann kannst du so ein Dual-Amp-Setup in Stereo vielleicht auch fahren. Das ist okay. Mhm. Man muss, wie gesagt, man muss nur ein bisschen vorsichtig sein, dass du halt einfach frequenzmäßig nicht so viel unterschiedliche Sachen nach vorne schickst.
Ja.
Weil dann wird es anstrengend.
Wie machst du das? Wie suchst du dir denn gerade jetzt bei sowas wie den Quad Cortex aus, welchen Amp du für welches Projekt benutzt? Was sind denn da deine Parameter, um zu sagen, hier möchte ich mehr einen britischen Sound haben oder hier vielleicht mehr einen amerikanischen Sound?
Ich bin ja grundsätzlich eher der Typ, der auf britische Sounds steht. Deswegen
Also für die, die es nicht wissen, mit britischen Sounds meinen wir Amps wie Marshall, Vox und
amerikanische Sounds. Ich bin voll bei Team Marshall, ich bin nicht bei Vox.
Ja. Obwohl, Vox aber auch, unter Vox versteht man auch den britischen Sound. Das wollte ich nur gerade nochmal
fragen. Aber das ist, der Vox-Sound ist für mich was komplett anderes. Mhm. Also vom Ding her. Nee, aber ich bin jemand, der sehr schnell in Richtung Marshalleskes tendiert. Mhm. Und kombiniere auch immer mit einer 412er. Das ist jetzt hier tatsächlich eine 412er mit EVs drin.
Mhm. Was heißt EVs?
Electro Voice Speaker. Das ist im Prinzip die 412er Variante, wie sie Bonamassa spielt oder gespielt hat mit seinem Silver Jubilee Setup damals. Also nicht die typische Celestion Greenback Kiste, sondern wirklich die EVHs, diesen, EVs. Es ist halt auch ein Speaker, den ich aus meiner 1.12er Mesa Box sehr gut kenne, deswegen benutze ich den gerne. Und Mikro ist, glaube ich, tatsächlich einfach nur
57er
und ein bisschen Bändchen noch dazu, aber das Bändchen ist 6 dB leiser.
Cool.
Deswegen. Das ist ja etwas, was man alles schön im Quad Cortex einstellen kann.
Ja, ja, genau.
Am Rechner sich da den Sound aussuchen kann.
Genau.
Sehr, sehr, sehr angenehm, genau.
Ja.
Ja, genau. Wenn du jetzt für das Projekt, sag ich mal, ein Album aufnehmen würdest, würdest du dann auch denselben Amp-Sound fahren, selbes Mindset wie live, oder würdest du dann dort ein bisschen mehr experimentieren zwischen den Sounds?
Im Studio bin ich viel mehr pro Song-Arbeit. Weil da ist es dann, da kommt es dann, also wenn du im Studio arbeitest, ist es je nachdem so, wenn ich jetzt einziger Gitarrist bin und Gitarren für einen Song aufnehmen muss, dann überlege ich mir, okay, wie viel layer ich, also oder auch hier wieder, das ist so ein bisschen Kontext, wenn es eine Pop-Produktion ist, dann kann es sein, dass ich viel mehr Layers fahre oder viel mehr Spuren übereinander lege mit unterschiedlichen Sachen, als wenn ich jetzt eine Rocknummer einspiele, die jetzt ein AC/DC-Flair hat, wo ich sage, okay, es gibt der Gitarrist 1 und Gitarrist 2, wo ich dann wirklich in zwei Rollen schlüpfe und links und rechts penne und dann unterschiedliche Sachen spiele zum Beispiel. Aber im Studio ist es so, dass ich wirklich versuche, eher Sounds für den Song zu finden. Ja? Und da bin ich dann wirklich auch so, okay, da kommen dann die Amps auch ins Spiel, wo ich sage, okay, ich habe für Crunch-Sounds, habe ich den Amp, für Heavy-Sounds habe ich was anderes. Wo ich dann auch unterschiedliche Sachen ausprobiere oder auch wenn ich Heavy-Gitarren doppel zum Beispiel, habe ich links und rechts nie die gleichen Sounds.
Das macht auch Sinn.
Ich doppel immer mit unterschiedlichen Sounds, einfach um das Ganze breiter wirken zu lassen, vor allem auch wenn du es nachher Mono schaltest, hast du nicht so Probleme mit Phasenauslöschung, wenn du wirklich wie gesagt, wenn ich den gleichen Amp-Sound links und rechts mit dem gleichen Setup habe und es dann Mono schalte und ich dann zu genau spiele, dann kann es wirklich zum Kampffilter-Effekt kommen, wenn ich dann unterschiedliche Sounds links und rechts habe, das macht es ein bisschen einfacher.
Was für Amps hast du da in deinem Studio aktuell?
Ich habe den Hook Captain, das ist dieses große Ding da unten, das ist eine 6L6 Variante ist das. Dann so
6L6 bedeutet?
Britischer.
Die Endstufenröhren, also 6L6 sind die amerikanischen Endstufenröhren, das sind die Fender Endstufenröhren eigentlich. Das ist eigentlich die fendrige Variante, wobei der Hook tatsächlich eher so ein Marshall-esker Amp auch ist.
Ja, aber kann natürlich ein
sehr
Mix
guten Fender Clean. Ne? Ich kann den nachher auch mal kurz anspielen. Dann habe ich oben drüber ist ein 70er Jahre London City DAE, das ist so ein Plexi-Verschnitt. Non-Master, 100 Watt, den willst du auch im Raum so nicht hören, das ist viel zu laut. Oben drüber habe ich den Amp-1, der gerade auch an ist. Hier ist ein THC Sunset, das ist von Thomas Eich, mittlerweile Eich Amplification. Ist auch so ein einkanaliger Non-Master, ich würde sagen, der etwas tightere Vox.
Hast du nicht auch so einen, Fabian?
Nee, so einen habe ich nicht.
Okay. Das sah nur so aus, als ob ich gedacht hätte, hättest du einen auch in deinem
Studio stehen gehabt. Dann die kleine Geheimwaffe ist der Jet City 20, der kostet so gut wie nix.
Der ist
auch ein Kanal, der reagiert ziemlich geil und oben drüber ist ein alter Laney LH50, Ende 90er.
Ach witzig, den habe ich letztens auch noch gespielt, ein geiles Teil.
Den habe ich bei eBay gekriegt für 350 Euro, das ist ein sehr geiler Amp. Ich habe das Effects Loop fixen lassen und habe hinten noch einen Post in... Hier ist das Power Amp Post Bla Inverted Master Volume, wie auch immer die Dinger heißen, einbauen lassen, weil das Effekt Loop hat Problemchen gemacht und hatte Übersprechungen und da haben wir das, ich mit meinem M-Tech das mal fixen lassen. Genau, und als Box habe ich hinten so ein ISO-Cap von Großmann in der Ecke stehen, das in dem Roadcase hier hinten. Da sind zwei Mikros drin, da ist gerade drin das Tull G12 drin und ein Biodynamic M201.
Also du gehst gar nicht dann irgendwie in einen IR-Capload, bliblablub Geschichten, sondern du hast eine richtige Box da stehen, die leise genug ist, dass die Kinder dabei schlafen können.
Ja.
So cool. Hast du das selber gebaut oder kann man sich das
irgendwie... Nein, die kann man kaufen. Das ist Grossmann Audio, glaube ich. Ah, das ist der Stefan Grossmann, der die Dinger baut. Ist ziemlich geil. Ist nicht ganz billig, aber macht enorm Spaß.
Da ist nochmal ein etwas anderes Gefühl beim Spielen auch, ne? Als wenn du jetzt nur so eine statische IA spielst.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Arbeiten mit IAs nicht mag. Und ich habe auch noch das Ox habe ich noch hier als Variante, weil du hast über so ein ISOCAP natürlich keinen Raum. Was ich im Ox natürlich immer gern mit aufnehme, ist natürlich, du hast im Ox kannst du den Stereo-Raum noch mitnehmen, ohne die direkten Mikros, das also als Fake-Raum. Mhm. Oh, oder man macht einen Fake-Raum. Ich habe von Universal Audio zum Beispiel noch das nicht Capital Studio, wie heißen sie?
Ah, wie heißt das nochmal?
Stimmt. Auf jeden Fall das mit den Räumen, mir fällt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall kannst du dann halt das Ding als Reverb benutzen und kannst quasi die Studioräume quasi einfach nur als Reverb für dein Gitarrensignal. Also so. Mhm. Wenn du rootsige Sachen machst, die ein bisschen natürlicher, ein bisschen bandiger, ein bisschen räumlicher klingen sollen, dann fahre ich das immer dazu in Stereo. Mhm. Also wirklich nur den Raum.
Effekt ist tatsächlich auch nochmal so ein Thema, was ich irgendwie ganz interessant finde.
Ja.
Jetzt war ich ja letzte Woche auf der NAMM und habe mir mal einen Tag genommen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich gehe jetzt mal durch die Stände durch und bin bei ganz vielen Effektleuten vorbeigelaufen, ganz viele Stände mit vielen, vielen Pedalen und dachte mir immer, warum zur Hölle braucht man das alles so? Wieso ist das so? Wo willst du denn für dich sagen, hey, was sind deine Parameter für ein gutes Effektpedal? Welche Pedale benutzt du gerne oder was bringt dich dazu, vielleicht ein neues Pedal auszuprobieren oder zu kaufen? Weil ich weiß von manchen Leuten, das kann ein ganz schönes Rabbit Hole sein.
Oh ja.
Ich stelle mir halt immer wieder die Frage, was ist zuerst da, der Songidee oder das Pedal? Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute, ist das erste Pedal da und dann bauen sie darauf die Songideen oder so und deswegen denke ich mir immer, wow, wozu braucht man das? Aber jetzt für jemanden wie dich, der da ja auch wahrscheinlich auch im Studio mehr, ich sag mal, Erfahrung mit hat, was ist für dich wichtig für ein Pedal?
Sagen wir es mal so, ich nehme meine Effekte, ich habe zwei Modulationspedale, die ich mal mit aufnehme. Das ist Phase 90 und ein Chorus. Mhm. So. Und die nehme ich ehrlich gesagt nur auf, wenn ich sie dirty vorm Amp haben will. Ansonsten mache ich alle Modulationseffekte post, also mit Plugins.
Mhm. Ah, okay.
Also ich mache alles, was Tremolo ist, mache ich mit Soundtoys zum Beispiel.
Oh, Soundtoys ist mega, ja.
Die ganzen Sound, also auch Echo Boy, die ganzen Delay-Geschichten von Dings oder Little Pate oder Micro Pitch oder so. Also auch die ganzen Sachen mache ich wirklich alle in Post. Also bei mir ist es so, es kommt immer drauf, wenn es live ist, muss ich sagen, ich komme mit den Effekten von HX, ich habe das HX Effects für Amp-Setups. Damit kann ich alles mal, da finde ich zum Beispiel die ganzen Modulationseffekte und Delays sind super. Mhm. Ich bin kein großer Fan von den Reverbs von Line 6, muss ich gestehen.
Gehe ich d'accord.
Im Camper und im Quad Cortex komme ich mit den Effekten Hall- und Delay-mäßig und modulationsmäßig super hin. Da brauche ich nichts Externes. Wie gesagt, im Studio alles Plugins. Also ich habe, wenn ich kurz auf meinen Amp umschalte, mach mal nicht ganz so viel Gain. Dann hört er ja jetzt schon hier Hall und Delay, ne? Mhm. So, ich habe ein Universal Audio Interface und die Universal Audio Interfaces, die haben intern zwei AUX-Wege und auf einem AUX-Weg habe ich einen Hall liegen. Und das müsste ich, wenn ich jetzt hier...
Der ist jetzt aber auch Plugin, das Hall quasi.
Das ist ein Plugin im Interface, genau richtig. Also das wird, das wird nicht mit aufgenommen. Das ist für mich hier zum Spielen. Ja nice. Also ich kann das mit aufnehmen. Ist aber nicht nötig. Also ich kann jetzt hier, wenn ich die beiden Sends mute, dann dürfte... Jetzt ist trocken, ne?
Ja, jetzt ist trocken.
Dann habe ich das erste ist quasi mein Plate Reverb. Und da kann ich je nachdem, wie ich jetzt Bock habe, wenn ich nur ein bisschen, wenn ich es nicht ganz so furztrocken habe, so den Gnadenhall oder wenn ich wirklich ein Solo aufnehmen muss in der Ballade. dann habe ich wirklich das Ding da für die Abhörer einfach, dass es für mich auch angenehm ist zum Spielen. Auf der anderen Seite ist dann halt ein Stereo-Delay. Ich mach's mal lauter, das ist auch jetzt hier schon klassisch auf 3 zu 4 gesetzt. Das sind halt so Sachen, die ich mir zum Einspielen dazu fahre, dass ich einfach dieses Gefühl von den Effekten schon da habe, obwohl es nachher nicht die finalen Effekte sind, die ich wieder bei der Produktion nachher vielleicht benutze, weil ich habe dann nachher, wie gesagt, meine Gitarrenspur trocken in der DAW aufgenommen und fahre die Effekte dann dazu. Gibt mir natürlich auch die Freiheit, wenn die Effekte nicht mit auf der aufgenommenen Spur sind, dass ich die Effektspuren ohne Direktsignal auch an die Produzenten rausschicken kann, dass die sich das Mixverhältnis selber hindrehen können.
Genau. Ich schaue, das ist halt einfach flexibler im Nachhinein.
Genau, ich schaue halt, dass ich in dem Verhältnis die Effekte nachher ausspiele in der DAW, wie ich sie gerne hätte, dass der Produzent alle Spuren gleich laut ziehen kann und weiß, okay, so habe ich es mir gedacht. Und wenn er meint, es ist zu viel oder zu wenig, kann er halt nachregeln oder dazufahren. Cool. Genau. Ich bin dann halt genauso, dass ich sage, hey, wenn ich es jetzt wirklich brauche, ja, ich mache mal kurz das Delay hier aus, dann kann ich jetzt hier auch in die Modulationskiste gehen und kann sagen, hey, ich hätte gern den Chorus. Vielleicht noch ein bisschen hochdrehen. Das sind halt solche Sachen, die fahre ich mir dazu und unter Umständen mache ich es halt nachher in der DAW wirklich dann breiter, wirklich, wirklich Stereo breit. Und,
das ist halt der Vorteil an Plugins, ne?
Sag mal. Richtig, genau. Also ich mag das, aber es gibt viele Leute, die arbeiten nicht so, die sagen, hey, so triff eine Entscheidung für einen Effekt bewusst. Also
okay.
Und nimm das Ding mit auf, was auch okay ist, weil es einen anderen Vibe hat.
Aber sehr unflexibel, ne?
Es ist sehr unflexibel. Ich muss sagen, ich habe manchmal, bin ich auch an dem Punkt, wenn es auch sehr oldschoolig wirken soll, dann habe ich auch schon mal das HX-Effekt vor dem Amp und schicke die Delays direkt in den Amp mit rein und nehme die mit auf. Mhm, okay. Weil die Delays einfach anders klingen, wenn sie ein bisschen angezerrt sind. Es wird alles bisschen direkter, weil es alles Mono ist. Es wird ein bisschen mehr dirty, weil alles vor dem Amp ist. Die Delays sind beim Ausklingen, nimmt dann halt die Zerre mit ab, was halt den Klang ändert. Das hast du halt alles, wenn du es nach dem Amp hast, hast du es nicht.
Ja, das stimmt. Ja,
das ist halt einfach, wenn es nach dem Amp ist, ist immer sauberer, ist immer mehr 80er, ist immer cleaner die Effekte, unter Umständen breiter. Wenn du es vor dem Amp hast, ist halt Oldschool-Vintage-mäßig, wie es früher war, als es noch keine FX-Loops gab. Mhm. Ja? Also wir reden, wenn Halen ain't talking about love, wo das Echoplex einfach vorm Amp ist. So, und es ist einfach Teil des Gitarrensounds.
Hat halt auch Charakter,
und
es ist wieder eine andere
Geschichte. Es hat halt, auch hier wird es ist halt immer eine Kontextfrage, wie möchte ich das haben?
Ja, nicht wie eine neue Popproduktion. Seltener,
ja, sagen wir mal so. Ja, meistens ist es so, wenn ich jetzt aufs Quad Cortex gehe und sage, hey, ich gehe auf meinen Breakup-Sound, ja, dann kann ich jetzt auch
ganz kurz, was meinst du denn mit Breakup-Sound?
Also Breakup-Sound, leicht angezerrt. So,
okay.
Ich habe das Delay, das nach dem Amp, so ein Analog-Delay mit relativ wenig Höhen. Wenn ich das jetzt nehme und ich muss jetzt irgendwas hier oben killen, weil ich habe keinen Platz mehr. Aber das macht nichts, das mache ich gerne. Und ich schiebe das hier hoch. Dann habe ich es jetzt vor dem Amp. Jetzt ist es erstmal schon mal viel lauter, ja, weil der Amp ja komprimiert und zerrt. Das heißt, es aber das kann jetzt ja nicht irgendwie. Also je nachdem, wie ich muss ich jetzt halt den Mix vielleicht ein bisschen nachregeln, weil es vor dem Amp. Und das ist halt so das Ding, so das ist ein ganz anderer Klangcharakter, als wenn ich es hinterm Amp habe und es viel sauberer ist.
Das ist ja eigentlich geil, dass das Quad Cortex, dass man da so easy am PC das verschieben und rücken kann, weil um auch diese Klangerfahrung erstmal zu bekommen, weil ich zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, wo ein Unterschied ist, wann was vorm Amp oder nach Amp klingt, weil ich es nie ausprobiert habe, weil ich in Punkt A nie ein Amp besetzt habe und Punkt B, immer wenn ich mal mit Amps Berührung hatte, irgendwie zu faul war, die Kabel da jetzt umzulegen, dass man egal vor oder... Aber wenn du natürlich dann easy am PC sitzt, einfach mal um diese Erfahrung auch zu haben, ah, so klingt ein Effekt, wenn er vor dem Amp ist, so klingt ein Effekt, wenn er nach dem Amp ist, ist eigentlich sowas wie Quad Cortex ja genial auch dafür.
Ja, natürlich.
Dazu rum zu experimentieren, die Erfahrung zu bekommen und alles. Mhm. Das ist geil. Das wäre genau was für mich. Der hasst Kabel.
Kannst aber auch mit einem normalen Amp machen. Muss halt nur vier Kabel mit.
Ja, genau. Brauchst du Punkt A jetzt mal einen normalen Amp?
Ja, natürlich, klar.
Kackkabel. Das kommt mir nicht in die Tüte.
Ich glaube, tendenziell kannst du mit dem Ansatz rangehen, dass du sagst, wenn was vor dem Amp ist, dann wird es immer durch die Vorstufe des Amps gefärbt. Sprich, wenn dein Amp anfängt zu zerren, selbst im Clean-Kanal, werden das die Effekte auch tun. Wenn du einen Hall vor dem Amp hast, dann wird der Hall dirty, washy werden. Vor dem Amp. Ich kann noch mal den Hall vor den Amp ziehen.
Vor dem Amp bedeutet auch für die Leute, für die das auch nochmal neu ist, dass der in der Signalkette einfach
vor dem Amp Input kommt, vom Amp. Also du gehst durch alle Effekte durch und gehst dann in den Amp rein.
Genau. Und normalerweise hast du modernerweise hast du die Pedale, die Effekte hinter dem Amp. Das geht dann nochmal in den Amp rein quasi.
Zum Beispiel, genau. Also ja, im Normalfall hast du ja einen Effekt-Loop im Amp, das ist dann hinten am Amp, wo Send und Return steht. Send schickt das Signal aus der Vorstufe raus und Return, da kommt das Effektsignal dann zurück in die Endstufe vom Amp rein und wird dann verstärkt. Mhm. Genau. Und wie gesagt, der Vorteil da ist halt einfach, dass deine Effekte nicht verzerrt werden und sauberer bleiben. Das ist jetzt auch Hall vorm Amp. Ich drehe mal den Mix ein bisschen auf, um es deutlicher zu machen. Auch das Phänomen, dass wenn ich spiele, dass man den Hall dann nicht hört. Wenn ich dann aufhöre. Das ist das typische Feder halt.
Das hast du jetzt gerade vor oder nach dem
Amp? Der Hall ist jetzt gerade vor dem Amp.
Vor dem Amp.
Jetzt mache ich den gleichen Hall mal hinterm Amp. Schon ist er Stereo.
Ah.
Ja? Das ist der Unterschied zwischen Mono und Stereo Hall.
Ja, das ist jetzt dieser Spring-Hall.
Ja, genau. Und halt auch diese, wie gesagt, auch dieser, der komplette Hall, also auch vom Frequenzgang her, ist viel weniger übrig, als wenn ich es nach dem Amp habe.
Mhm. Ja. Stimmt, das, ich höre es, krass.
Weil der Amp und die Box halt einfach viel wegschneidet.
Ja.
Mhm. Das sind halt solche Sachen, so, du kannst halt durch solche bewussten Entscheidungen auch irgendwie bestimmen, in welche Richtung soll das gehen. Also, wie gesagt, das ist für mich jetzt so typisch Vintage Oldschool, wenn das Ding vorm Amp ist. Einfach Mono, der Hall ist nicht breit, der Hall ist nicht frequenzmäßig nicht so weit gefächert, weil wenn du den Hall hinterm Amp hast, dann hast du halt das komplette Frequenzband, was irgendwie noch wiedergegeben wird. Und wenn du es vorm Amp hast, also bei einem Amp kommt ja überhalb von 6.500 Kilohertz eigentlich nichts mehr.
Mhm.
Ja? Das Einzige, was du da noch hast, ist ein bisschen Fizziness vom Speaker oder so, oder wenn das Mikro irgendwie zu weit in der Mitte steht. Aber ja, das ist halt so dieses Ding, so ich kann bewusst Entscheidungen treffen, wie ich Sounds in irgendeine Richtung drücke. Oder wie gesagt, selbst wenn ich eine moderne Kiste wie Quad Cortex spiele, kann ich in einer Band spielen, die Garagenrock macht und kann das so klingen lassen, wenn ich einfach sage, hey, arschlochmäßig habe ich hier meinen JCM 800 Amp, der viel zerrt und habe alles davor und es wird alles dirty, was ich anschalte. Ja, und es ist nicht aufgeräumt, es klingt nicht nach 80er, also wo du merkst, du kannst einfach in unterschiedliche Klangwelten gehen.
Cool.
Und wenn ich jetzt als Vergleich zum Beispiel mal die Sounds von Rebel Yell nehme, muss ich jetzt wahrscheinlich nur. So, da merkst du schon, da ist schon ganz.
Das klingt schon sehr stark nach 80er.
Das klingt schon ganz stark nach 80er. Ich mach mal kurz ein bisschen lauter hier, weil ich da andere Profiles benutzt habe und die wesentlich leiser sind. Das ist auch, natürlich ist das Delay Mono. Und dann habe ich zwei Rhythmus-Sounds. Wenn Martin mitspielt, habe ich einen Rhythmus-Sound im Mono. Und dann habe ich den gleich noch in.
Ah, okay.
Das ist wirklich so der Unterschied zwischen Mono und Stereo. Das ist wirklich, glaube ich, nur Stereo-Chorus, meine ich. Ne, moduliertes Delay sogar tatsächlich. Guck mal. Moduliertes Delay mit 24 Millisekunden. Mhm. Also ja, so ein Fake-Doppelungseffekt.
Mhm.
Prinzipiell. Und für einen Lead-Sound ist dann halt auch wieder Mono. Aber auch alles die gleichen. Alles der gleiche Amp, alles der gleiche Grundsound.
Welchen Amp hast du da jetzt genommen? Oder profilst du deine eigenen Amps
das ist, von einem das Studio ist ein Capture, oder nimmst du da? Das ist ein Capture von dem Plini-Plugin. Die kann man sogar runterladen bei Null auf der Seite.
Hm. Wusste ich gar nicht, dass die Plugins mittlerweile auch aufs Quad Cortex
sind gehen, sie noch so. Nicht. Ich habe das Plugin geprofiled.
Ah, okay.
Ja, geht auch.
Ja, nee, und das andere Ding, was so meine, das glaube ich auch noch interessant ist, so effektmäßig, ist Enjoy the Silence zum Beispiel. Da muss ich nur kurz den, da habe ich nämlich, ich habe eine Zeit lang eine Gitarre dabei gehabt, die ich einen Halbton runtergestimmt hatte. Habe ich aber jetzt nicht mehr und die habe ich weg. Das, ich habe hier am Anfang den Pitchblock und habe transponiert. Den Halbton runtergestimmt und jetzt, Achtung. Ups. Ja. Weil ich sehr die Nummer cool. gerne, die Nummer ist in C-Moll, ich spiele die gerne immer in Cis-Moll, damit ich die Leerseiten habe.
Ja, das, ich finde, man hört das auch nicht mehr heutzutage. Live kriegt das eh keiner mit, wenn was gepitcht ist. Ja. Ich habe auch mal in einem Projekt, gab es so 2-3 Songs, die einen Halbton runtergestimmt waren. Und anstatt immer eine weitere Gitarre mitzubringen, wo du dann nochmal eine Ersatzgitarre für die brauchst.
Nur bei Zimmerlautstärke macht es nicht so viel Spaß.
Ja, genau, da macht es strange.
Also, ich hab mir mal dann, also man ist immer so ein bisschen unsicher, okay, hört man jetzt Artefakte oder hört man sie nicht? Und wir hatten bei Martin die erste Session, die wir mit den Quad Cortex aufgenommen haben, war das zweite, nee, das 90er Medley, glaube ich. Da ist Man in the Box ist da drauf und die Nummer ist auch ein Halbton runter gestimmt. Und das war so, wo ich dachte, so, oh, scheiße. Vor allem keine Zeit zum Gitarre wechseln oder sowas. Und dann habe ich gesagt, okay, probier's jetzt mal aus. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen aufgenommen und gesagt, okay, das ist völlig in Ordnung, es interessiert keinen.
Ja.
Und und hier ist auch so, da habe ich, da hört man noch den Pitch-Effekt oben, den Oktavenhall.
Im Delay, ja.
Schimmermäßig.
Ah, der fadet auch schön in den nächsten Sound dann quasi rein.
Genau. Also ich habe meine Sounds alle so angelegt, dass es seamless switching ist. Alles andere wäre Quatsch. Und da ist wirklich alles Stereo.
Das klingt ja auch unnatürlich, ne? Wenn du auf einmal drückst und alle Delays sind auf einmal alles so weg, andere Welt.
Richtig,
so
richtig, cut. Richtig. Das, deswegen ist bei mir alles, also im Quad Cortex ist es halt alles, ich muss alles in ein Preset packen und dann quasi die Scenes umschalten. Dann sind alle Effekte quasi geladen und die ganzen Delays können ausklingen und so. Das ist mir immer wichtig, weil ich halt doch sehr, sehr viel Effektkram mache und nicht möchte, dass die dann irgendwie abgeschnitten werden. Genau, mein Little Wing Patch, das kann man, glaube ich, runterladen. Das kann man auch runterladen. Da habe ich, glaube ich, sogar Tremolo. Habe ich irgendwo Tremolo? Ah, hier, Univibe. Tremolo habe ich jetzt gerade drin. Also im Normalfall habe ich, wenn ich einen Modulationseffekt drin habe, füge ich als allererstes immer ein Tremolo rein.
Mhm. Wie, okay. Wie machst du es? Sprichst du dich mit, in dem Fall ist ja Martin, sprichst du mit dich mit ihm ab, sodass ihr eure Sounds aufteilt oder passt du dich quasi an so ein bisschen?
Also wir sprechen uns ab, was Parts angeht, tatsächlich. Also wer was wo spielt. Und tendenziell ist es eher so, dass ich meistens immer eher die Effektsachen mache. Okay. Es ist selten andersrum. Genau.
Wie ist das denn bei anderen Projekten? Ist das so, dass eventuell ein Musical Director dann mit dabei ist, der dir sagt, hier in dem Song nimmst du bitte den Sound oder bist du da schon sehr selbstständig?
Ich bin in der Vorbereitung tatsächlich eher selbstständig. Ich meine, nachher bei den Arrangement-Proben für die Band wird natürlich entschieden, was nötig ist. Also ich mache mir natürlich Gedanken, was passen könnte und biete das an, wenn es jetzt gerade bei Produktionen, wo jetzt nicht viel Gitarre, also bei Glasbandspiel war es so, dass bei vielen Sachen die gar nicht gitarrenlastig waren in der Studioproduktion. Das heißt, ich hatte sehr viel Narrenfreiheit, was Sounds anging und habe dann halt einfach Sachen vorgeschlagen. Ich habe viele, viele Flächensachen gemacht, einfach um keinen Part jetzt aufzudrängen, der irgendwie unnötig ist oder auch viele Single-Note-Sachen, die einfach So, solche Geschichten einfach, um jetzt nicht irgendwie unnötig das Arrangement zuzumüllen, wenn es nicht sein muss. Man darf auch mal die Größe haben, einfach auch mal nix spielen. Ja? Das ist auch so ein anderes Ding, irgendwie so, wo man sagen kann. Oder nur irgendwelche Schwellergeschichten.
Gerade wenn man viel mit diesem Elektro-Pop-Musik zu tun hat, wo vielleicht auch ein Keyboarder dabei ist, da kann man ja dann eher weniger hingehen und die großen Akkorde spielen, weil ansonsten bringt dich jeder Keyboarder um, weil du dem volle Kanne im Weg bist.
Die andere Variante, die du hast, ist natürlich, dass du sagst, hey, dass du Sachen spielst mit wenig Informationen, die einfach nur Fläche und Druck machen, also auch wirklich verzerrte Powerchords und so ein Kram. Also egal, ob du jetzt irgendwie nur überlegst. Oder? Solche Sachen. Also es ist halt immer die Frage, okay, weil wir haben das Elektropop-Ding schon sehr in die rockige Richtung gedrückt, da habe ich sehr oft so ein Heavy, in Anführungsstrichen,
ja, das macht Sinn.
Zeug gemacht. Also es ist immer die Frage, es geht halt viel um Attitude auch. Ja, genau.
Purple Rain hätte ich gerade noch. Das heißt auch in einer Situation, wo du, ich sag mal auch zum Beispiel jetzt mit dem Keyboarder zusammenspielen würdest in der Band, würdest du eher auf Basic Sounds zurückfahren, weil der Keyboarder ja eh, ich meine, das sind ja alles Sounddesigner auch und Leute, die wahrscheinlich viel mit Delays und Effekten etc. arbeiten, dass du als Gitarrist
du dich wirst da auch lachen. Ich bin da auch schnell dann wieder bei U2 Sounds. Muss ich gestehen. Okay. Also ich bin ganz schnell wieder bei hier.
Okay, der Achtel.
Irgendwie kommt. Achtung.
Nee, das ist Mowgli.
Okay. Oh, da, Glück
gehabt. Mowgli, Mark, The Edge.
Ja, nee, ich bin sehr, sehr schnell wieder bei auch so Effektsachen, was ich sage. Einfach weil auch im Elektropop-Kontext oder im Pop-Kontext du so zum Beispiel so Arpeggio-Sachen faken kannst. Also so diese
Arpeggios-Faken.
Das ist das falsche Stichwort für
Justin. Arpeggiator-Sachen faken. Also ja, so von wegen. Einfach je nachdem, was halt gebraucht wird, oder halt. Und für die Leute, die das nicht wissen, ich mach mal das Delay aus. Warte, weil ich spiele nämlich gerade nur. Ja, und mit Delay wär's dann.
Durch die punktierte Achtel, die da drin ist, oder?
Ja, genau.
Genau.
Das sind halt auch wieder hier so absolute Standards, die man einfach so griffbereit haben sollte. Einfach so wie gesagt, mit so einem Patch, wo ich diese vier trockenen Grundsounds und die paar Effektsounds dazu habe, spiele ich hier einen kompletten Cover-Gig, ohne das Preset einmal zu verlassen. Also wenn jetzt nicht Killing in the Name of mit bei ist, aber vom Ding her, vom Grundprinzip her, kann ich damit alles von, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Von ABBA bis Zappa,
ja. Genau, richtig. Vor allem, ich kenne so viele Coverbands, die Zappa spielen, nicht.
Ja. Weniger.
Nee, aber das ist ja genau das Prinzip irgendwie, so dass man versuchen kann, solche Sachen irgendwie zu machen. Gerade bei der Transpose-Geschichte, was ich, wie gesagt, ich habe vorher gesagt, dass ich für mich ein bisschen ausgecheckt habe, ob man das hört. Und es geht, also. Kleines bisschen leiser machen, die Sounds von Juno 17, die sind nämlich wesentlich lauter wieder hier. Gehen wir mal wieder.
Wonach regelst du das zum Beispiel?
Nur mal eine Zwischenfrage. Du, das ist, so. Da habe ich einfach nicht aufgepasst. Das ist wirklich projektintern sind die gerade einfach unterschiedlich laut, das macht nichts, weil ich die ja dann pro Projekt auch am Monitor-Setup anders gelevelt habe und anders gepegelt habe, weil wir die Setups ja alle gespeichert haben.
Also da hast du jetzt auch keine Basic Rule wie immer,
nee, minus also,
16 dp oder irgendwie sowas.
Was ich mache ja die Coachings für Line 6, fürs Helix. Was ich da immer zeige, ist Preset-Leveln quasi so, dass du Unity-Gain rausgehst. Also wenn du leeres Preset hast, wo deine Gitarre nur durchgeht, wo du wirklich nur das DI-Signal von deiner Gitarre hast und alles am Helix voll aufgedreht ist, auf Level konform zu deinem Interface, am Interface die Gains auch nicht aufgedreht, sondern unten, dass nicht geboostet wird, dann komme ich, wenn ich hart reinhaue, irgendwo zwischen minus 12, minus 9 dB raus. Mhm. Und ich versuche, meine Rhythm Sounds auf dem Level zu fahren. Okay. Also ich hocke dann wirklich im entweder DAW oder mit dem Interface, mit dem Mischpult von der Konsole-App hier von UAD hocke ich da und gucke, wo schlägt mein Pegel aus und versuche, den nicht zu überschreiten. Das habe ich jetzt bei den Quad-Cortex-Sachen damals nicht gemacht, als ich die jetzt gemacht habe.
Bei deinem Solo-Boost ist da 4 dB so eine Zahl, die sich so etabliert hat? Oder einfach ist das unterschiedlich, je nachdem?
3 bis 4 dB.
Ja, okay.
Ja. Das mag auch sein, dass je nach Song ich dann mehr oder weniger boost. Also wenn es eine Ballade ist, muss ich vielleicht nicht so hart boosten, wie wenn es eine Rocknummer okay. ist.
Ja,
also da kann man, wie gesagt, deswegen mache ich auch bei so Produktionen immer oft gern ein Preset pro Song irgendwie, weil ich dann wirklich Effekt-Settings auf die Songs anpassen kann. Ich kann Tempi auf die Songs anpassen, kann dann sagen, hey, hier der Sound, der braucht einen Phaser, hier brauche ich ein Tremolo, bla bla bla, weil das sind Sachen, die ich normalerweise eigentlich nicht drin habe. Mhm. Wo ich dann wirklich songspezifisch auch drauf eingehen kann, sagen, hey, ich brauche hier noch was, ich brauche da noch was. Genau. Und bei Juno ist es halt so, bei Juno hatte ich vor der Pitch-Action hier 5 Gitarren mit dabei, Standard, Drop D, Halbton runter, ja. Drop C und 7-seitig.
Ja.
Und mittlerweile, also das ist jetzt ein Halbton runter. Dann der nächste Song ist, glaube ich, in Drop D gespielt. Das geht. Der nächste Song wäre wieder ein Halbton runter. Ah ne, stimmt gar nicht. Kopf oder Zahl ist ein Halbton runter. Da hört man, wenn ich die Gitarre am Mikro hab.
Sehr schön.
Und das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, dass ich, wenn ich die Transpose-Funktion im oder den Pitch-Block im Quad Cortex benutze und mehr als einen Ganzton runtergehe, dann regle ich bei meinen CR-Sounds mehr Höhen nach. Weil ich bin jetzt hier zum Beispiel. Der
klaut dann wahrscheinlich ein bisschen, ne?
Ja, die werden ein bisschen dumpfer. Da muss ein bisschen vorsichtig sein. Weil wir haben eine Nummer blau über mir, das wäre eigentlich die Drop C-Gitarre gewesen. Ich bin jetzt auf Drop D gestimmt, dann habe ich. Wie gesagt, das ist hier. Woanders. Und auch hier wieder Effekt-Sounds für den ganzen.
Steuerst du die, sag mal, gerade wenn es so um Delays geht und so, das Wet-Signal irgendwie im Pedal dazu oder stellst du die so ein, dass du sagst,
nee, die okay, sind so fix eingestellt. Das mache ich beim Proben, wenn ich merke, das ist zu wenig, dann drehe ich nach.
Mhm. Cool.
Weil das heißt, das mit dem Steuerbahn, das würde ich mir eher für einen Session-Kontext übrig lassen, wo du nicht genau weißt, wo es hingeht. Ja. Genau. Und bei Blau über mir, bei Goldgräber switche ich, glaube ich, sogar zwischen Tunings hin und her, wenn ich mich nicht täusche, habe ich hier ein normales Tuning. Und das ist eine Nummer, die ich eigentlich auf der 7-Seite spiele und wenn ich im Refrain bin, bin ich halt natürlich die Quarte runter.
Das heißt, noch nicht mal die 7-Seite nimmst du mit, sondern machst du einen Pitch-Shift.
Und das funktioniert, also... Und auch hier wieder, das ist auch eine Sache, die ich mache, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, mein Crunch-Sound ist nicht nur höher, sondern der ist Mono und mein Heavy-Rhythm-Sound ist wieder Stereo. Stereo, ne? Er hat auch wieder den leichten Delay-Versatz von 21 Millisekunden, aber diesmal ohne Modulation. Ja, und das ist halt... Und das funktioniert.
Das ist eine Quarte runter. Und man hört das jetzt im Dings einfach nicht.
Ja.
Ich würde jetzt keinen mega krassen Unterschied hören. So.
Es ist okay, ey, für das, was es ist, ist es völlig in Ordnung. Also,
wenn du es nicht weißt, hörst du es wahrscheinlich nicht.
Nö. Wenn du es keinem sagst, ist es auch okay.
Ja.
Jetzt ist da ja aktuell das Quad Cortex für dich deine, ich sag mal, Allzweckwaffe. Lass uns nochmal zum Abschluss über Gear-Varianten oder Alternativen sprechen jetzt für, ich sag mal, den Zuhörer da draußen, der sich jetzt kein Quad Cortex für, was kostet das aktuell? 2,2? Über 2 noch, oder? Habt ihr gerade den Listenpreis im Kopf?
1,8? Nee, ich glaube 1,8.
Weniger, oder?
Ja, 1,8.
1,8 also oder 1,6.
Es ist deutlich günstiger geworden in den letzten Jahren, aber es ist ja dennoch eine gute Stange Geld.
Kommt doch jetzt bestimmt nach der NEM, das Mini oder so.
Nein, das kommt. Nee. Warte mal, da war was. Ja, warte, es war so, dass Quad Cortex, die haben sich einen Booth gemietet. Da stand aber nur soon. Coming Soon
als da stand ein soon, Schild.
Stand
soon.
Oder Soon.
Oder Soon.
weil die, ja, die haben, glaube ich, an einem Mini gearbeitet, aber sind nicht rechtzeitig mit fertig geworden, haben aber das Geld für den Platz nicht mehr zurückbekommen. Deswegen haben sie gesagt, okay, anstatt jetzt dort super. Alles aufzubauen, machen wir das Schild. Irgendwie sowas war da. Ich habe das irgendwie am Rande mitbekommen. Ja. Ich glaube, das ist aber gar keine inoffizielle Aussage, sondern ich verbreite hier gerade Nachrichten, die man nicht verbreiten sollte. Na egal, ihr habt zuerst bei uns gehört. Nee, was gibt's denn? Was würdest du denn für preisgünstigere Alternativen eventuell empfehlen? Was ist denn da aktuell auf dem Markt, was gegen das Quad Cortex so vom Preis her konkurrieren könnte?
Ich glaube, ein ganz harter Konkurrent ist natürlich das HX Storm von Line 6.
Mhm. Also, es hat aber nur Effekte drin, ne?
Nein. Es gibt also das HX Effects ist das Ding mit nur Effekten und das HX Storm ist quasi die abgespeckte Version vom Helix. Also wirklich mit den ganzen M-Sounds drin. Du hast allerdings nur drei, also wenn du dieses HX Storm XL, da hast du irgendwie 6 Taster drauf, unten glaube ich. Mhm. Sie halt, je nachdem, wie viele Fußschalterchen du brauchst und mit wie viel du klarkommst, ist natürlich bei dem HX Storm ist natürlich die DSP-Power so ein bisschen limitiert. Das heißt, du hast, glaube ich, maximal 8 Blöcke, die du parallel fahren kannst im Signalweg. Mhm. Das große
wie viel
Helix.
Hast du Quad Cortex?
Ha?
Wie viele Blöcke hast du? Kannst du im Quad Cortex haben?
Viele.
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 Wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 4, 24.
Wow. Okay. Wow.
Nein, stimmt gar nicht. Nice. 32.
Sollte mal.
Ein freudscher Verrechner.
Ja. Aber interessant, ja. Ja. Also das HX Stomp würdest du dann quasi empfehlen.
Zum Beispiel, oder halt wie gesagt, jetzt auch gerade von Kemper rausgekommen, dieser Profiler Player, dieser kleine, ist natürlich auch nicht verkehrt. Das ist halt, wenn du auf die digitale Kiste gehen willst, wenn du amp-mäßig unterwegs bin, ist natürlich der Amp-One von Thomas natürlich auch geil. Irgendwie, da ist halt die Sache, du musst dann halt, je nachdem, was du machen willst, musst du halt noch ein bisschen in Effekte irgendwie investieren. Aber sich jetzt da dann irgendwie zu sagen, hey, ich kaufe mir jetzt dann noch irgendwie ein MXR Carbon Copy oder irgendein Reverb-Pedal von MXR, pack das in den Loop rein, dann bist du auch schon gut aufgestellt. Ja,
oder HX Effects, ne? Okay, dann bist du natürlich preislich wieder.
Okay. Geht schon wieder in die Richtung, Wobei das eine Kombi ist, die sehr viele Leute fahren, ich unter Umständen auch, die sehr, sehr gut funktioniert.
Ich spiele die auch seit Jahren, mega.
Ja, ja.
HX Effects ist super.
Ja.
Ich bin mal sehr gespannt. Ich kriege jetzt was zugeschickt von der Firma Moore, M-O-O-R.
Ja, ja.
Die ist noch nicht so lange, glaube ich. Und die haben jetzt auch eben sowas rausgebracht, was halt quasi das Quad Cortex in Affordable sein soll. Das ist so deren Unique Selling Point dafür. Ich konnte es auf der NEM kurz anprobieren, aber ich meine, auf so einer Messe kann man sowas jetzt nicht wirklich auf die Nieren testen, ob das wirklich gut ist mit dem Kopfhörersound. NEM ist dann doch noch sehr laut.
Ja.
Das ist nicht so wie Guitars damit, wo alles schön silent ist, sondern die haben die Boxen voll aufgedreht. Da gab es einen Booth für Akustik-Nylon-Gitarren und direkt gegenüber war ein Stand für Röhren-Amps.
Ja, geil. So. Das ist großartig.
Mega.
Und daneben waren die Slapper unterwegs.
Genau. Also es hatte wirklich alte Musikmessen-Vibes, ne? Das krieg ich noch zugeschickt, da bin ich mal sehr gespannt, wie das so sein wird, was da so für Fähigkeiten oder was da so drin steckt. Aber klar, das Quad Cortex, gerade nach unserem Gespräch, es klingt immer interessanter und immer interessanter, weil ich auch tatsächlich, ich bin zwar happy mit meinem Kemper, ich müsste den mal updaten, der ist, glaube ich, immer noch auf Stand 2017.
Mach das mal, also auch Kemper.
Ich kann ja, bei mir ist das Quad Cortex, die Vorstellung, ich nehme ein Pedal mit und muss halt auch nicht mehr das Topteil vom Kemper
rumschleppen. Ja, das ist natürlich cool. Den Kemper halt gibt es auch als Stage-Variante, just saying, ne?
Ich weiß. Aber auch, ich glaube, von der Bedienbarkeit kommt jetzt mit das Quad Cortex ein bisschen zugänglicher.
Den Touchscreen oder was?
Ja, das ist schon geil. Also ich finde, ich sage es immer gerne, also das hören Line 6 und Kemper sicherlich nicht gerne, aber ich sage immer, das Quad Cortex ist diese schöne Mischung aus Helix und Kemper. Du kannst eigene Captures machen, hast aber das Layout, das ist Grid-Layout vom Helix und hast einen Touchscreen, das ist halt geil.
Ja.
So.
Schon nice.
So, weil Kemper-Sounds sind auch völlig in Ordnung, so, da sind wir auch hier direkt. Wenn man auch auf den richtigen M schaltet, ja.
Jetzt bist du bei Camper, jetzt ist quasi den Camper.
Das ist mein Camper, ja.
Wie entscheidest du denn da, wann du Quad Cortex oder wann du Camper benutzt?
Ja, nach Verfügbarkeit. Also bei mir ist halt so, ich habe halt den meinen Camper Stage, den habe ich gerade bei Beatrice geparkt. Mhm. Weil ich einfach bei Juno 17 das Quad Cortex spiele, ich spiele bei Martin das Quad Cortex und bei Genie das Quad Cortex und ich habe nur eins davon. Deswegen wäre es gut, wenn ich das Pedalboard bei mir habe, wenn ich da ein Gig sein sollte, weil es bringt mir nichts, wenn das in irgendeinem LKW oder im Lager ist. Mhm. Deswegen ist mein Camper Stage Pedalboard gerade bei Beatrice das Rig, was gespielt wird. Und das Quad Cortex macht gerade alles andere. Ich habe den zweiten Camper hier zu Hause, wie gesagt, dass ich meine Sounds auch machen kann, wenn ich den Stage nicht hier habe. Weil ja dank USB-Stick die Sachen einfach super schnell hin und her gezogen sind.
Das ist natürlich wirklich praktisch. Mhm. Ja. Ja. Was würdest du präferieren? Oder kannst du das nicht sagen, weil das schwierig ist?
Es ist mir tatsächlich egal. Ja, ne? Ich mag vom Handling her das Quad Cortex ein bisschen mehr. Aber man muss fairerweise sagen, hey, Quad Cortex ist halt fast 10 Jahre jünger als der Camper.
Ja,
so,
gut.
Also es wäre schlimm, wenn das nicht so wäre. Camper ist aber nach wie vor gut irgendwie. So, die ganzen Dinger sind irgendwie immer noch gut, die Sounds. Also ich kann da nicht.
Ja, der Vorteil ist ja, ich sag mal, schlecht ist mittlerweile gar nichts mehr, wenn du es so willst. Ja. Oder wenig.
Ich bin auch
die
der
sind
Typ.
Nicht mehr in den V-Amp-Zeiten.
Nee. Zum Glück nicht, zum Glück nicht. Also ja. auch mit dem Helix. Ich habe auch schon Gigs mit dem Helix gespielt, wo ich sagen muss, hey, es ist vom Feeling her für mich nicht die Kiste, die ich am liebsten spiele. Mhm. Aber ich habe damit auch schon Gigs gespielt, ich habe bei Vincent Weiss 2 Gigs gespielt mit dem Helix. Da habe ich nur das Helix dabei gehabt und sonst gar nichts. Mhm. Das Einzige, was ich dabei habe, war es von Strymon, war das Blue Sky, oder doch, das Blue Sky ist das kleine, Big Sky ist das große, Blue Sky als Reverb, als Ambient Reverb, weil, wie gesagt, ich mag die Reverbs aus dem Helix nicht so wirklich. Es ist, wenn du dich damit auseinandersetzt, kommst du mit jeder Kiste ans Ziel. Das ist immer so dieses Ding,
das, da kommt irgendwie.
Das, ja, ja, da ist er. Jetzt kommt irgendwie.
Sweep da über den Boden.
Nee, das Ding ist halt einfach so, mach, was du machen willst mit deinem Equipment und schiebst nicht darauf, dass du was nicht machen kannst, weil du Equipment XY nicht hast. Mm. Ja? Mm. Klar, wenn ich kein Delay-Pedal habe, dann kann ich natürlich nicht The Edge machen, aber ich brauche keinen Timeline, ich brauche kein teures Delay, um das zu machen. Ich brauche irgendein billiges Delay, vielleicht mit der Tap-Funktion. Wie gesagt, Carbon Copy oder diese Boss-Delays sind völlig in Ordnung, um irgendwie anzufangen, wenn es in Richtung Effekte geht. Auch ich meine, ich habe jetzt hier den Wahlbruch-Chorus, was so ein deutsches Boutique-Ding ist. Irgendwie so. Aber selbst die Boss-Chorus sind okay. Weißt du, MXR Phase 90 ist auch ein Standard-Ding irgendwie. Weißt du, die Dinger kosten nicht die Welt. Und auch was du gerade gesagt hast von Moa oder so, gibt es ja auch billige, günstige Pedale, wenn du Richtung Effekte gehen möchtest, um als Anfänger oder als Aufsteigender irgendwie in das Thema mal reinzugehen. Muss nicht immer gleich teuer und viel sein, ja. Wie gesagt, wenn du 600 € oder 700 € üben hast für einen HX-Effekt, dann ist es natürlich die Endlösung erstmal so zu sagen, hey, ich habe einfach mal alle Effekte in der Kiste drin, in sehr ordentlicher Qualität und kann dann wirklich auch mal rausprobieren, okay, was sind denn überhaupt Effekte, die ich mag, was ist denn Zeugs, was ich gerne benutze. Ja, einfach so dieses Ding, also Multi-Effekt ist, denke ich mal, cool, um auszuprobieren. Und wenn du dann sagst, ich brauche dann von Effekt X und Effekt Y doch mal noch irgendeine Variante, die ein bisschen mehr wie soll ich sagen, also ein bisschen mehr so einen eigenen Sound hat, ja. Wobei es beim HX-Effekt auch schon völlig übertrieben ist, weil, wie gesagt, die ganzen Delays, die klingen alle so unterschiedlich. Also da klingt das Space Echo klingt halt einfach wie ein Space Echo, die Memory Man Sachen klingen anders als die Digital Delays.
Die haben dann nochmal ein bisschen mehr Charakter, einfach individuellen Charakter.
Ja, aber wie gesagt, das hast du, es ist jetzt nicht mehr so, dass du den Multi-Effekt-Gerät kaufst von Boss und alles klingt irgendwie wie Einheitsbrei oder klingt irgendwie langweilig, sondern bei den HX, das ist auch das, was ich gemeint habe, dass bei dem HX-Effekt die Effekte einfach so unfassbar gut klingen. Was diese kompletten Modulations, Tremolos, Delays und so, dass man da eigentlich nicht wirklich was anderes braucht, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Mhm. Ja. Also ich meine, ja, ich habe auch ein Timeline hier, aber das war mein erstes großes Delay-Pedal, was ich mir gekauft habe, einfach weil ich es geil fand damals. So. Mhm. Benutze ich es heute viel? Nein.
Aber du hast es,
ich hab's,
wenn
ja.
du es mal im Studio brauchst.
Ja, ja, wobei ich es ganz ehrlich im Studio eher nicht benutze, ist es für mich eigentlich auch eher so ein Ding, was aufs Liveboard kommt, weil es einfach, für mich war der Grund fürs Timeline einfach, dass du zwei Delay-Settings pro Quank abrufen kannst. Und einen Tap-Schalter hast. Und ich dann halt quasi auf zwei, drei Bänken solche Sachen wie Slapback, Tape-Echo in Viertel, Tape-Echo in Achtel, Tape-Echo in punktierten Achtelnoten, einmal so ein Pad-Sound und ein Lead-Delay mit Ping-Pong-Delay, alles auf Presets abspeichern kann und nicht relativ schnell hin navigieren kann, wenn ich irgendwas brauche. Mhm. Ja. So, das war halt der Grund für mich so, ich will ein programmiertes Delay haben, weil ich einfach unterschiedliche Delay-Sounds brauche. Ja. Also Delay ist für mich, im Prinzip, wenn ich mich auf einen Effekt festlegen müsste und nichts anderes mitnehmen dürfte, wäre es ein Delay.
Ja.
Einfach um, wie gesagt, ich könnte auf Hall verzichten. Hall ist mir egal.
Ja, braucht man nicht unbedingt immer, ne?
Nee. Also finde ich Delay finde ich wichtiger. Da kannst du die gleiche Fläche kannst du auch erzeugen und wie gesagt, halt einfach, wie gesagt, von Slapback bis zum Pad-Delay sind halt so viele unterschiedliche Sachen drin, die du abrufen kannst. Mit einem einzigen Effekt, sage ich jetzt mal, und kannst dein Sound in so viele Ecken drücken. Auch wenn die Delays dann noch moduliert sind, dann brauche ich auch keinen Chorus.
Ja.
Wofür? So ein bisschen unnötig, ja. So. Das ist halt genau der Punkt irgendwie, weil ich habe ungerne unnötige Sachen auf dem Gitarrensignal. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier auf dem Amp-1. Das ist jetzt mein M-Signal mit den Effekten. Und wenn ich jetzt das Delay hochdrehe und jetzt hier einfach die Mod-Depth mal hochdrehe und dann sollte das schon ein bisschen chorusmäßiger werden. Was ist denn das? Machen wir nicht.
Ja, aber man hört das Wabern am Ende hin. Ja.
Ich bin auch gar nicht, Vollidiot, warte, pass auf.
Klang mehr nach einem Tremolo, irgendwie ein bisschen.
Ich habe auch gerade den Camper noch angehabt.
Ach so. Ah, oh ja, jetzt. Eier-Sound, geil. Mega. Aber hier? So,
ja.
Aber ihr seht, wo die Reise hingeht, also ich kann halt mit dem Delay.
Also das wäre dein Effekt für die einsame Insel definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, selbst wenn ich meinen Hall jetzt ausmache, ist der Sound immer noch genauso wet wie vorher. Das ist so, Delay ist für mich einfach so das Ding, wo ich sagen muss, okay, damit kann ich so viel machen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt in die Slapback-Welt gehen möchte, dann gehe ich halt einfach auf der einen Seite auf 100 Millisekunden, auf der anderen auf 120, gehe mit den Repeats zurück und das noch. Das ist natürlich der Mix viel zu viel und die Modulation viel zu viel. Dann machen wir noch High-Cut ein bisschen rein und schon bist du bei. Ja, und das sind so. So, wie gesagt, damit komme ich so space-mäßig überall hin. Mit einem Delay-Pedal.
Exakt. Nice.
Na, bin ich ein Fan von. Das ist so. Ja. Das ist mein Desert Island-Effekt auf jeden Fall.
Ja, das wusste ich gar nicht, dass man mit dem Delay auch so flexibel sein kann.
Ja, es ist halt einfach so. Was machst du draus? Also es ist halt auch das Ding, wenn du überlegst, okay, wenn ich die Delay-Zeit jetzt noch kürzer mache und sage, ich gehe auf, keine Ahnung, 30 und 40 Millisekunden. So
schön fetten Rhythmus, so. Double-Effekt.
Nee, gar nicht mal, pass mal auf, sondern eher so fast schon Chorus. Also vielleicht noch ein bisschen höher. Wenn ich jetzt den Mix wieder hochdrehe, dann sind wir gleich in Chorus und so. Ja, weil du musst ja überlegen, so alles, was du an Modulationseffekten hast, ist ja nur zeitverzögert oder dann wird die Phase geschoben. Mhm. Ist ja nichts anderes als ein ganz kurzes Delay.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja.
Hast recht.
Also, wenn man es wenn man's haben will, dann geht's. Da bist du jetzt auch ganz schnell in 80er-Land, wenn man die Modulation hat.
So kann man sich das Geld auch sparen.
Ja, man muss halt nur wissen, wie. Also es ist also, wenn man sich mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, ist halt ganz geil, wenn man überlegt, so wie die alten Gitarren-Rigs in den 80ern aussahen. Ist ja grundsätzlich das ganze Zeugs, alles in Stereo war. Mhm. Das ist schon geil gewesen. Aber wie gesagt, das mache ich alles in der DAW mittlerweile.
Mhm. Ja. Mal noch zum Abschluss, Nico. Ja. Wenn du jetzt sagen würdest, es geht um das Thema, hey, ich muss mich als Gitarrist in der Band einfügen, ich muss meinen Platz finden. Hattest du da auch, ich sag mal, Vorbilder, Rollenbilder, wo du gesagt hast, hey, wenn ich mal in so einem Session-Band-Kontext bin, dann würde ich ganz gern so klingen wie der? Oder gab es Gitarristen, die dich da, ich sag mal, sehr inspiriert haben, einen gewissen Stilistik reinzubringen und sowas?
Du weißt eh,
Lass mich raten.
Ich weiß
es. Michael.
Mr. Landau. Der Michel, natürlich.
Der Michel Landau. Ich hätte es da
gewusst. Der Michel Landau.
Ja. Ja, ganz klar, Mike Landau, beziehungsweise alles, was irgendwie Studiomusiker ist. Also egal, ob es Mike Landau ist, Dan Huff, Tim Pierce, Luke Ever, Carlton, wie sie alle heißen, gerade jetzt die Modelle, Tom Bukowak, Ostrander zum Beispiel, also die ganzen Nashville-Dudes halt irgendwie. Was mich bei Landau immer fasziniert hat, ist einfach so diese Bandbreite, weil er halt durch die kompletten 80er hinweg wirklich voll am Start war, also wirklich die ganzen 80er Rack-Sounds mitgeprägt hat und mitgefahren hat. Wenn du jetzt aber Landau heute hörst oder mit James Taylor hörst oder dass er doch sehr, sehr viel rootsiger, sehr, sehr viel weniger Effekte, räumlichere Sounds, also wirklich Raum-Sounds zum Beispiel oder halt natürliche Gitarren-Sounds, also jetzt nicht overprocessed, sondern halt wirklich Gitarre am Kabel. Übertriebenerweise. Ein kleines Pedalboard davor, kein Shishi und halt 80% von dem, was er macht, eigentlich über das, wie er spielt, macht. Wie fest er anschlägt, spielt er mit Pick, spielt er mit den Fingern, Volume-Podi einer Gitarre. Einfach so diese Varianz des ganzen Themas irgendwie und dann halt auch einfach, okay, was spielt er? Also spielt er viel, spielt er wenig? Weil, wie gesagt, Landau und wie gesagt, im gleichen Namen auch genannt, Dan Huff, Pierce, Luke Ever, das sind alles so Namen, an denen kommst du ja gar nicht vorbei, wenn du auch nur einen Cover-Gig in deinem Leben gespielt hast. Du wirst irgendein Part von den Jungs irgendwann mal gespielt haben. Ja? Und irgendwann kommt diese Gewissheit, dass du weißt, wer das gespielt hat, wo du weißt, okay, das war Landau, okay, das war auch Landau, das war Landau, das war Landau, wo du merkst, wie großartig die Sachen manchmal sind. Ja. Und das, wie gesagt, Landau ist halt einfach für mich so mein erster großer Einstieg in diese LA-Session-Szene gewesen. Weil Luke war für mich immer eher Toto. Direkt. Ne? Ich meine, Luke hat auch viele Sachen gespielt, aber ich wusste von Mike Landau viel mehr, auf was für Tracks er schon gespielt hat, beziehungsweise auf welchen Produktionen er gelandet ist. Und also zum Beispiel diese ganzen Eros Ramazzotti-Sachen. Ja, stimmt. Ja, Corsair de la Vida und so, das ist alles Landau.
Hast du da irgendwie aus Landau eine Lieblingsplatte oder eine Platte, die du empfehlen würdest, womit man sich mal ein bisschen reinhören kann in das Schaffenswerk von Michael Landau?
Meinst du von Landau von ihm direkt oder was, worauf er gespielt hat?
Auch mal von ihm als Studiomusiker. Ja.
Von ihm als Studiomusiker, man muss immer ein bisschen in die Liner Notes gucken, weil meistens ist es so, dass auf den Alben dann doch mehrere Leute spielen.
Mhm,
klar. Ich finde von Landau in den 80ern ganz geil viele von den Richard Marx Sachen. Also gerade hier Richard irgendwie. Also Satisfied ist zum Beispiel Landau. Das ist so Landau, mehr Landau geht gar nicht. Das Alf-Thema ist Landau.
Ah, geil.
Das ist komplett Charisma. Das ist Nils Dubenhaus, Vinicola Jutta, David Garfield und Mike geil. Landau. Ja.
Geil.
Was hat Landau noch gespielt? Landau hat auf der Faith Hill-Platte gespielt, wo Cry drauf ist. Wo auch die, also der Pearl Harbor-Soundtrack. Mhm. Ich muss kurz gucken, wie die Platte heißt. There You'll Be ist auf jeden Fall der Song, auf dem Landau gespielt hat. Dan Huff hat sie produziert, der spielt aber nicht viele Gitarren auf der Platte. Das ist lustig.
Mhm. Dan Huff
ist auch so ein
Giant.
Ja.
Giant, Sänger genau, und Gitarrist von Giant. Stimmt, mittlerweile Produzent. Also Dan Huff hat zum Beispiel Dan Huff hat gespielt von Shania Twain Man I Feel Like a Woman. Da ist auch ein unfassbares Gitarrensolo drauf. Das habe ich auch schon in der Coverband gespielt, bevor ich überhaupt wusste, dass das Dan Huff ist. Mhm. Und ich dachte so, ey, Alter, was ist das für ein Gitarrist, wo du denkst, okay, also. So, weißt du, so ein Mid-90er, Anfang 90er Popproduktion, die damals dauernd im Radio lief, wo ich denke, so, hey, Alter, was für ein Gitarrensolo. Ja? Das ist Dan Huff zum Beispiel. Was gibt's noch? Es gibt so viel Zeug. Wie gesagt, die ganze Eros Ramazzotti-Platte, wo Cosa della Vita drauf ist, das ist auch alles Nils Dubenhaus, Mike Landau und Vinny. Mhm. Also da ist auch alles Gitarrenmäßige super geil.
Ja, da hat mal, wie heißt denn der aktuelle Gitarrist nochmal? Ich habe doch letztens
Luca Mantovanelli
genau, ja. mal von erzählt, dass das sehr cool ist, die Michael Landau Sachen zu spielen.
Mm-hmm. Ja, vor allem ist Eros spielt ja selber auch sehr gut Gitarre.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen.
Ja.
Genau,
cool.
Die Platte von Faith Hill heißt übrigens Faith.
Ach, okay. Wer hätte es gedacht?
Nein, stimmt gar nicht. Cry ist es. Cry von 2002. Cry. Genau.
Ja, nice. Also das für alle Leute, die sich mehr für Studioproduktion interessieren sollten, auf alle Fälle Michael Landau. Mike oder Michael Landau?
Michael Landau.
So, ja. Ich glaube, ich habe den auch mal live gesehen irgendwo, jetzt wo ich gerade nachdenke.
Ja?
Der war vor ein paar Jahren mal auf Tour hier, der hatte eigene Sachen.
Der ist keine Ahnung, immer mal wieder.
Klingelt irgendwas, dass ich bin mal auf ein Gitarristenkonzert gegangen, nur weil ich weiß, dass der Nico den so abgefeiert hatte. Das war wirklich der Grund,
dann
warum ich in Mainz da hingegangen bin.
Sicherlich Mike Landau.
Und das war bestimmt Mike Landau.
Wenn es ein Trio war und es unerträglich laut war, dann war es Mike Landau, ja.
Ja, das kann sein. Das muss so 2017, 2018 irgendwie sowas gewesen sein. Und ich bin da nur hingegangen, weil der Nico das gern gehört hat. Und dachte mir, das kann ja nur gut sein. Gut, war aber auch Nico hier als Gast zu haben. Nico, wenn das nicht den Rausschmeißer vorbereitet.
Nein. Nee, Mike Landau, also auch Anspieltipp, auch wenn es eine Anfang 90er-Platte ist, die sehr nach 80er noch klingt, die Tales from the Bulge, seine erste Soloscheibe, ist grandios, da ist hier... Das so Zeugs drauf. Das super ist geil, unfassbar.
Geil.
Also ich habe viel Landau rausgehört. Das ist, großartig. Macht Spaß.
Sehr schön. Ja. Also auf alle Fälle an alle Zuhörer da draußen.
Landau auschecken.
Michael Landau auschecken. Aber auch natürlich den lieben Nico auschecken, vor allem mit seiner Band Juno 17 heißt sie vollständig. Oder Juno 19, nein, Juno 16.
17.
Nein, Juno 17, war richtig. Ja.
Dass alle Zahlen durch sind.
Ja. Und Mikrofon, oh nein, jetzt. Sorry, wartet. Ach, dieses Kack-Mikrofon, sprung in die Neue. So. Das schneiden wir einfach raus. ja, Nico, danke, dass du hier zu Gast warst und mal ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Philosophie, was ich sag mal, was die Rolle des Gitarristen im Bandkontext angeht, im Studiokontext Sound als Pop- und Rock-Gitarrist. War sehr, 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 sehr informativ, sehr lehrreich. Ich glaube, ich würde mir als nächstes dann direkt das Quad Cortex holen, weil du mir heute mal wieder gezeigt hast, wie großartig dieses Produkt auch sein kann. Dieses kleine Gerät, was da links von dir sitzt. Ja, aber sehr, sehr cool. Wir bedanken uns bei dir. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern da draußen fürs Hören von und Unterstützen von Let's Talk Guitar natürlich. Geht auch bitte vorbei bei iTunes und Spotify. Gebt 5-Sterne-Reviews, schreibt einen netten Kommentar. Natürlich auch ganz herzlichen Dank an Fabian fürs Mitpodcasten. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, viel Spaß beim Üben. Genau, lieber üben anstatt Effekte kaufen, wie ich immer sage.
Oder außer das Delay, das darf man kaufen, das ist wichtig.
Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.
Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.